Rolle?
Vorwärts.
Österreichs
Familienpodcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Rolle Vorwärts, Österreichs Familienpodcast. Vor dem Mikro sitzt heute Nadja Quappil. Und dann kam Corona und plötzlich waren Eltern auch Lehrerinnen. Aber wie die eigenen Kinder unterrichten? Überhaupt, wenn man als Elternteil etwa nicht so gut Deutsch spricht wie die eigenen Kinder. Tatjana Lukasch hat recherchiert, wie es Eltern beim Heimunterricht ergangen ist oder noch immer geht.
Was ich mir monatelang gewünscht habe, habe ich einen Zettel gekriegt, wo oben steht, Montag macht sie das, Dienstag macht sie das und Mittwoch macht sie das.
Aber der ersehnte Zettel mit vorgegebenem Lehrplan für Eltern, ließ auf sich warten. Vera Moser, eine aufgeweckte Mitdreißigerin, lebt und arbeitet seit 15 Jahren in Wien. Die Mutter der 7-jährigen Ella hat den Lockdown im Frühling 2020 gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und ihrem 15-jährigen Stiefsohn Noah erlebt. Wenn sie von der Quarantäne und dem damit verbundenen Heimunterricht spricht, dringt aus jeder Pore die Überforderung nach außen.
Ich habe einfach null Ahnung davon. Ich bin keine Lehrerin. Ich habe keine Ahnung, wie viel man einem Kind zumuten kann, wie lange sich das konzentrieren kann, wie viel jetzt angebracht ist, überhaupt nichts.
Wie Vera Moser waren auch viele andere Mütter mit der Situation überfordert, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Eine Umfrage der Arbeiterkammer zeigte bereits im April 2020 auf, dass Orientierungslosigkeit und Überforderung sowohl Eltern als auch Kinder am stärksten verunsichert haben.
Irgendwann haben wir mal diesen Brief gekriegt vom Bildungsministerium, wo dann drinnen gestanden ist, ein Kind mit 7 Jahren hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Minuten. Da war ich so, oh mein Gott, ich Rabenmutter. Na, da habe ich mal einen großen Anflug von schlechtem Gewissen gekriegt. Aber es war echt nicht lustig. Einfach. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben und habe mir viele Sachen überlegt, von Wochenplan, Tagesplan, Post-its, irgendwelche Lernspiele. Also ich glaube, ich wäre nicht so eine schlechte Lehrerin, aber es hat einfach nur so semi-funktioniert, weil ich halt die Mutter bin und nicht die Lehrerin.
Erstens reagieren Kinder daheim mit den Eltern anders als mit Lehrern, reden vielleicht viel mehr dagegen, weil sie sich trauen. Und zweitens habe ich auch gemerkt, dass ich manchmal ungeduldig werde und ja, ist halt einfach nicht mein Job. Und man kann auch irgendwie nicht voraussetzen, dass Eltern das alle können und schaffen.
Johanna Baumgartner hat die Herausforderung, ihre Tochter zu Hause zu unterrichten, nach eigener Einschätzung ganz gut geschafft. Wenn sich die 29-jährige Alleinerzieherin an die Quarantäne mit ihrer Tochter Laila zurückerinnert. Seit einigen Jahren schon arbeitet die gelernte Gärtnerin als Fachtrainerin für Gartenbau bei einem Jugendprojekt in Innsbruck. Erst kürzlich hat sie mit dem Soziologiestudium im zweiten Bildungsweg begonnen.
Es war alles virtuell, es war alles von daheim aus. Also ich habe ja auch von daheim aus studieren müssen. Das heißt, es war immer jemand da und immer ein Kind da. Und wenn man daheim arbeitet, das ist ja auch vielen mit dem Homeoffice genau so ergangen, dann kann man nie ganz konzentriert arbeiten, weil halt doch ständig jemand was braucht, was zum Essen oder irgendwas ist einfach immer.
Obwohl die junge Frau von ihrem aktuellen Lebensgefährten auch beim Homeschooling unterstützt wurde, war es schlussendlich nicht möglich, das Studium auf dem Vorjahresniveau weiterzuführen, gesteht sie ganz offen.
Mama, ich habe Hunger, Mama, ja, oder das, oder hin und her. Und von dem her hat mein Studium sicher zurückstecken müssen, weil ich einfach viel abgelenkt war und mir irgendwann gedacht habe, okay, ich nehme auch das jetzt vielleicht ein bisschen entspannter, weil es einfach nicht alles zu 100% geht. Also man hat dann halt Prioritäten gesetzt und die fallen natürlich zugunsten des Kindes aus.
Erik lieben lernen, Erik ist lernen, Mathematik ist gut.
Wenn Christine Papikian über ihren 11-jährigen Sohn Erik erzählt, leuchten ihre Augen. Vor 9 Jahren ist die gebürtige Armenierin mit Mann, Kind und Schwiegermutter nach Österreich ausgewandert und hat sich mit ihrer Familie in Wien verliebt.
Der Erik liebt Sport. Erik liebt Freundin. Mit jedem wir spielen. Mama, das ist meine Freundin. Und kann er kommen zu Hause mitspielen? Mama, kann er kommen? Weiß nicht. Erik Deutsch nicht so gut, aber Grammatikum nicht so gut, aber Mathematik ist sehr gut.
Die gelernte Friseurin bewohnt mit ihrer Familie eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung im 16. Wiener Gemeindebezirk. Immer wieder arbeitet sie aushilfsweise in einem Bildungszentrum mit. Ihr Deutsch ist auch nach fast einem Jahrzehnt noch nicht so flüssig, wie sie es gerne hätte. Als sie im Frühling 2020 plötzlich von einem Tag auf den anderen ihren Sohn zu Hause unterrichten musste, war sie von der Situation überfordert.
Das ist sehr schwierig, sicher, weil Lehrerin immer schreiben mit der E-Mail-Adresse, was muss machen. Erik machen, ja, ich schicke zurück, diese, was er hat gemacht zu Hause. Und, aber das ist sehr schwierig. Aber wenn Lehrerin sagen, ja, du musst diese machen, ja, manchmal Kinder das nicht gut verstehen, ja, und ich auch kann nicht helfen. Ich glaube, alle Kinder so, Mama, kann ich später, nein, jetzt, Mama, jetzt, ich will nicht, ich das verstehe nicht, ich will nicht, nein, du musst, ja, aber was kann man alleine machen? Nein, Erik auch streiten mit mir.
Und das ist vielleicht auch ein Punkt, warum Frauen dann stärker belastet sind. Weil irgendwer muss es halt tun. Irgendwer muss halt zurückstecken.
Johanna nippt an ihrem Tee. Ihr Blick wirkt abgeklärt. Dass vor allem die Frauen zu Hause die Verantwortung für den Tagesablauf übernehmen, hat sie schon in ihrer Kindheit mitbekommen. Auch wenn ihr neuer Lebensgefährte konstant versucht, ein gleichberechtigtes Miteinander zu leben, bleiben aufgrund der gewachsenen Strukturen wie Teilzeitarbeit viele der traditionell Frauen zugeschriebenen Tätigkeiten in weiblicher Hand.
Weil das halt in uns so drin ist und es immer so war.
Auch Vera Moser musste trotz Homeschoolings weiterhin arbeiten und fand neben Kochen, Haushalt und Unterrichten kaum eine Minute, um in Ruhe zu arbeiten.
15-Jähriger, der macht das eh selbstständig, bis ich irgendwann mal drauf gekommen bin, dass man auch im Homeschooling Schule schwänzen kann. Ja.
Den Weg hin zur Arbeit beschreibt Vera Moser als Hürdenlauf. Schon seit vielen Jahren arbeitet sie bei der Agentur Identum in der Josefstadt, zuerst als Grafikerin, inzwischen als Kundenberaterin und erinnert sich mit leicht entsetztem Blick an ihr improvisiertes Homeoffice, das naturgemäß das Zimmer mit dem schlechten WLAN-Empfang war.
Also es hat halt dann so ausgeschaut, dass ich meine Telefonkonferenzen gehabt habe oder Videokonferenzen. Sie ist bei mir am Boden im Zimmer gewesen, hat ihre Hausübungen nicht gemacht. Und irgendwann war es halt dann so, dass sie dann mitgeredet hat bei den Telefonkonferenzen. Ich dachte, mein Gott, nein, also es ist halt so, meine Kollegen wissen, dass ich eine Tochter habe und es ist jetzt halt so. Also irgendwie kann sie ja nicht auf stumm schalten, das geht nicht. Es hat auch Telefonate gegeben mit Kunden, wo sie einfach nicht dabei sein hat können und nicht reinreden hat können. Und die hat halt dann so Sachen gemacht, dass sie mir dann nämlich gezettelt unter der Tür durchgeschoben hat. Es ist ein Notfall! Und es ist eine Wespe in der Küche. Es kann einfach nicht sein, dass ich bitte 10 Minuten einfach Ruhe habe. Es ist wirklich wichtig und das funktioniert halt nicht.
Rückblickend kann sie wenig Positives aus der Situation mitnehmen. Auch familiär hat die Corona-Krise die Familie in Kombination mit Schule und Berufstätigkeit stark herausgefordert.
Also wir sind uns wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Also ich hab dann wirklich Pausen gebraucht von ihr, die ich aber nicht nehmen habe können, weil ja niemand mein Kind betreuen hat können. Und ich bin ja auf die Nerven gegangen. Also es hat eigentlich eine schlechte Auswirkung gehabt. Ja. Und auch auf die zum Vater, weil der halt nur weniger daheim war eigentlich. Ja.
Tatjana Lukas hat für uns mit Eltern gesprochen. Nils Pickert ist den meisten durch seine monatliche feministische Kolumne in der Tageszeitung Der Standard bekannt, in der er über Familie, Elternschaft und Kindererziehung reflektiert und Ratschläge gibt. Er ist Vater von 4 Kindern Und wir freuen uns umso mehr, dass er heute Zeit gefunden hat, um mit Lisa Meyer zu sprechen.
Ich freue mich sehr auf ein Gespräch heute mit Nils Pickert. Er ist freier Journalist, geboren in der DDR, lebt heute nach Jahren in Berlin mit seiner Familie in der deutschen Provinz. Er hat 4 Kinder, 2 Mädchen, 2 Buben und er schreibt Kolumnen und Artikel über Erziehungsfragen, Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechterklischees, all diese Dinge. Und mit der Initiative pinksticks.de engagiert er sich seit langem gegen Sexismus in der Werbung. Im März 2020 erschien sein Buch Prinzessinnenjungs, wie wir unsere Söhne aus der Geschlechterfalle befreien. Hallo lieber Nils.
Hallihallo.
Nils, du wurdest 2012 mit einem Foto bekannt, das dich Hand in Hand mit deinem kleinen Sohn in einer Einkaufsstraße zeigt, soweit so unspektakulär. Aber auf diesem Foto, da trägt er ein rotes Kleid und du trägst einen roten langen Rock. Dieses Foto, das machte die Runde, das sorgte durchaus auch für Aufmerksamkeit. Wie kam es denn dazu, zu diesem Bild?
Ja, es war so, dass wir in Berlin gewohnt haben und dass meine Lebenskomplizin dann in Süddeutschland einen Job angeboten bekommen hat, den sie gerne wahrnehmen wollte. Und dann sind wir relativ kurzfristig nach Süddeutschland in eine andere deutsche Provinz gezogen, nach Villingen-Schwenningen und hatten dort wenig Zeit, mit den Verantwortlichen in Kita und mit den Leuten in der Stadt irgendwie unkompliziert zu thematisieren, dass mein Junge Lust hat auf Verschönerung, auf Röcke und Kleider, insbesondere mit Bezug darauf, dass er es seiner größeren Schwester gleich tun wollte, die er sehr, sehr liebt und mit der er sehr viel Zeit verbracht hat. Dementsprechend war das für ihn relativ naheliegend, sich auch Röcke und Kleider anzuziehen. Und für uns war das naheliegend, das nicht zu kommentieren, weil es dafür keinen Grund gab. Also hat er das dann in der süddeutschen Provinz auch getan, hat sich Röcke und Kleider angezogen, gleich am ersten Tag in der Kita. Die Ergebnisse waren für ihn eher niederschmetternd. Das bedeutet, er wurde ausgegrenzt, er wurde beschimpft als Missgeburt, als Wuchtel, als Mädchen, lauter Dinge, die für ihn viel, viel zu viel und viel zu harsch und zu schwer waren, um sie zu begreifen, hat sich dann schwer damit getan und lange das mit sich herumgetragen, hat erstmal für 2 Wochen aufgehört, Röcke und Kleider zu tragen, draußen hat das dann wieder aufgenommen und das in der Wohnung gemacht und hat dann irgendwann mich gefragt, was das alles bedeuten soll, warum er das nicht darf, warum Männer das gewöhnlich nicht tun, denn das ist ihm ja schon aufgefallen, warum ich das nicht tue und hat das verbunden mit der Bitte, ihm zu helfen. Und wie du erwähnt hast, bin ich ja freier Journalist, das bedeutet, ich habe keinen Bürojob, wo ich tagtäglich hingehen muss, um mich für meine äußere Erscheinung zu rechtfertigen oder von der Chefin und einem Chef dann zu erklären, warum ich einen Rock trage, sondern ich habe dann gedacht, das ist nicht zu viel verlangt, habe das gemacht. Er hat dann relativ schnell gemerkt, dass sich die Blicke von ihm auf mich heben, weil die Leute mich für viel bekloppter halten als für ihn. Das hat ganz gut geklappt. Und er ist dann relativ gut und frei damit umgegangen. Die Kinder haben so reagiert, wie er das gewünscht hat. Die Erwachsenen sind mehr mit mir oder von mir aus auch über mich dann ins Gespräch gekommen. Aber das halte ich aus. Und dann hat es mich aber schon noch beschäftigt. Ich habe einen kleinen Text darüber geschrieben und als Freier dann mir überlegt, wem biete ich das an. Habe das der Emma angeboten. Die haben gesagt, cool, wir brauchen noch ein Foto. Meine Lebenskomplizin hat beim nächsten Ausflug von mir und meinem Sohn durch die Altstadt ein Foto von hinten gemacht. Zum Glück von hinten. Wir haben das der Emma geschickt. Die haben das dann irgendwann an einem Freitag gepostet, als wir gerade in Urlaub gefahren sind. Eine Bloggerin hat das übersetzt, weil sie es ihren englischsprachigen Freundinnen und Freunden zeigen wollte. Während ich in Urlaub war, dann hat es einmal Peng gemacht und dann war das überall im Netz. Und nach 1,5 Wochen Urlaub habe ich meinen Laptop aufgemacht und hatte 1,4 Milliarden Nachrichten aus allen Ecken der Welt. Eine Freundin aus China rief mich an, warum ich da in der Zeitung stehe und was das soll. Und ich war dann Wochen, um nicht zu sagen Monate, damit beschäftigt, irgendwie diese ganze Sache einzufangen, die ich so wirklich nicht geplant hatte. Das war eher gedacht als Akt der Kommunikation mit meinem Sohn und zweitrangig als Kommunikationsakt für die Erwachsene, dass sie doch bitte, wenn sie damit Probleme haben, das mit mir besprechen können oder ihren Unmut auf mir abladen können. Ich kann das tragen, aber nicht auf meinen damals 5-jährigen Sohn. Und dann, ja, dann hat mich das noch eine ganze Weile begleitet, wie ich irgendwie damit zurechtkomme. Genau, so ist das passiert.
So ist das passiert, aber eigentlich unglaublich, wie viel Energie dann da in die Welt kommt,
Unfassbar.
Wenn ein Mann mit einem Rock durch die Welt geht, oder? Das ist doch eigentlich erschütternd in gewisser Weise.
Ja, es ist wirklich so, je länger das her ist und je mehr es die Leute immer noch bewegt, umso, wie soll ich sagen, kleiner erscheint mir das. Ich hab eine Lebenskomplizin, die seit Jahren im Gleichstellungsbereich arbeitet. Ich habe viele Freunde und Freundinnen und Kollegen, die in diesen Bereichen tätig sind, auch als AktivistInnen, und die machen ganz andere Jobs als ich, die setzen viel mehr aufs Spiel, die müssen sich jeden Tag mit Leuten anlegen, die das alles für Quatschthemen halten, die darüber lachen, die sehr viel Macht haben und nicht bereit sind, sich zu verändern. Und ich habe mir einen Rock angezogen und habe das ganz deutlich in Richtung von meinem Sohn gemeint. Und trotzdem hat das sehr viele Leute bewegt und bewegt sie auch immer noch. Vielleicht, weil wir dabei aussahen, als hätten wir viel Spaß. Vielleicht auch Leute haben mir geschrieben, wie kannst du da nur barfuß laufen? Also es hat Menschen auf viele verschiedene Weisen bewegt. Es hat Männer dazu veranlasst, mich zu beschimpfen, Clips ins Netz zu stellen, mir den Tod zu wünschen. Es hat einen Transaktivisten dazu veranlasst, mir einen langen Brief zu schreiben, in dem er geschrieben hat, dass er sich gewünscht hätte, einen Vater wie mich zu haben. Es hat die Menschen auf ganz unterschiedliche Weise sehr bewegt und glücklicherweise, es langweilt mich nicht. Ich bin gerne nach wie vor der Mann, der Vater, der sich diesen Rock angezogen hat. Es irritiert mich immer mehr, je länger es zurückliegt, was für Wellen das geschlagen hat. Aber gleichzeitig scheint das Bild geeignet zu sein, ganz viele Fragen bezüglich Geschlechtergerechtigkeit, Identität und Kleidung auf den Punkt zu bringen. Und es wirkt noch. Es ist eine absolute Netzuntote Ghoul-Gestalt, die immer mal wieder aufpoppt von Land zu Land und wo dann auch nach Jahren mich Leute dann dazu noch fragen, ob ich dazu was sagen kann. Ja, genau.
Dein Sohn ist mittlerweile, wenn ich jetzt richtig gerechnet, 13 oder 14?
Genau, er ist 13.
Ist das noch ein Thema? Hat er das Kleid? Ist das für ihn, hat das noch irgendeine Form von Bedeutung? Sprecht er darüber? Was ist seit
er
passiert?
Er war das letzte Mal damit konfrontiert, als das Buch erschienen ist, weil der Verlag die Bitte hatte, ob sie das Foto für das Cover verwenden können. Mhm. Und da das mindestens so sehr seine Geschichte ist wie meine, hat er ein Mitspracherecht gehabt, ganz klar. Und der hat sich dagegen entschieden. Nicht, weil ihm das irgendwie unangenehm wäre, obwohl er das heute auch nicht mehr macht. Also er hat kurze Haare, er lackiert sich nicht mehr die Nägel und er trägt auch keine Röcke und Kleider mehr, was sein Recht ist und was ich genauso wenig kommentiere wie die Tatsache, wenn er sie tragen würde. Aber er wollte das nicht mehr, weil er nicht mehr so sehr auf diesen fünfjährigen Jungen reduziert werden will, der immer war, sondern für ihn ist es wichtig, dass man ihn mit den Themen assoziiert, die ihn als 13-Jährigen umtreiben. Mhm. Und das kann ich dann auch verstehen. Aber ich würde ihn zum Beispiel immer noch als Prinzessinnenjungen definieren, in dem Sinne, wie ich alle Jungen und alle Männer als Prinzessinnenjungen definiere, wenn ich die Bereiche an ihnen wahrnehme, die ich als großzügig, als gutherzig, als warm und weich, mitfühlend, trostbedürftig, verschönerungsinteressiert identifiziere. Das sind dann die Dinge, die ich als Prinzessinjungenhaftigkeit benennen würde, und die hat er durchaus auch noch.
Mhm. Bevor wir vielleicht auf die Gefühle, die du jetzt gerade angesprochen hast, dann noch ein bisschen drauf kommen, was das mit Männlichkeit zu tun hat, oder mit unseren Bildern von Männlichkeit. Lass uns vielleicht noch kurz über Corona sprechen, Nils. Mhm. Das ist natürlich ein Thema, um das man halt im Moment gar nicht rumkommt. Wir haben jetzt in Österreich wieder einen Lockdown, ist wahrscheinlich auch nicht der letzte. Bei euch ist es ähnlich, du kennst die Situation. Jetzt erzählen ganz viele Familien, auch im Freundeskreis, dass wir hier natürlich irgendwie sehen, dass so eine traditionelle Rollenverteilung wieder verstärkt einkickt. Sie bleibt zu Hause, er hat sozusagen die Arbeit und da vielleicht dann noch mehr als sonst, weil Überstunden, all das, Homeschooling, das mehrheitlich bei Frauen liegt. Viele halten dagegen, viele versuchen sozusagen, die es davor schon richtig gemacht haben, es auch weiterhin zu schaffen, aber irgendwie kickt bei vielen da gerade ein bisschen was zurück. Wie ist es denn euch ergangen als Familie? Hattet ihr dieses Thema? Hat sich deine Rollenverteilung was verändert? Wie hast du diese Zeit erlebt?
Ja, bei uns ist das ein bisschen anders, weil wir von Anfang an eine andere Grundaufstellung hatten. Ich kenne meine Lebenskomplizen schon sehr, sehr lange. Wir sind auch schon sehr, sehr lange liiert. Und der Plan war immer, dass ich mich in der Hauptsache für die Kinder und für die Familie zuständig fühle und frei arbeite. Und der Plan war immer, wie wir das nennen, dass sie rausgeht und mit Drachen kämpft. Und daran hat sich auch nicht viel geändert. Wir sind, du musst dir vorstellen, ich habe 9 Monate des letzten Jahres damit verbracht, meine Kinder in Norddeutschland weitestgehend alleine zu betreuen, weil meine Lebenskomplizin hier nach Münster vorgegangen ist, um ihren neuen Job anzufangen. Und wir uns beide schon frühzeitig darauf verständigt hatten, dass wir nicht in die Probezeit irgendwo hinziehen und da dann schon stattfinden. Nicht nur, weil das dann von Seiten der Arbeitgebenden sein könnte, dass die zurückziehen und das nicht wollen, sondern weil ich das auch sehr schwer finde, wenn meine Lebenskomplizin den Eindruck hat, dass wir uns hier wohlfühlen und hier sein möchten und sie sich mit dem Job nicht wohlfühlt. Deswegen habe ich meine vier Kinder da oben alleine betreut und habe nebenbei dann noch nachts irgendwie dieses Buch geschrieben und tagsüber versucht zu arbeiten. Das war ganz schön viel, aber es hat ganz gut geklappt und es hat streckenweise zumindest auch Spaß gemacht. Und wir haben diese Corona-Zeit, die wir glücklicherweise mit dem Umzug hierher Ende Januar noch ganz gut abpassen konnten, im Prinzip als Verlängerung von diesem Zustand betrachtet. Ich hatte mich schon sehr darauf gefreut, irgendwie die Stadt kennenzulernen und neue Leute kennenzulernen und mit meinen Kindern hier das alles für uns zu erobern und zu entdecken. Das ist dann nicht passiert, sondern wir hatten im Prinzip eine Verlängerung von dem, was wir davor auch hatten, mit für uns sein, mit ich gucke, dass ich die Kinder über den Tag betreue und dass ich irgendwie nachts was wegschaffe und meine Lebenskomplizität hat dann hier in der Stadt ihren Job gemacht und ist dann tagsüber zur Arbeit gegangen. Aber wir sind als Familie sehr privilegiert. Wir haben ein großes Haus mieten können mit einem kleinen Garten. Wir haben direkt vor Corona noch ein Schaukelgerüst aufgebaut. Wir waren nicht so auf Betreuung angewiesen, wie andere Familien es sind. Wir haben genug Geld, um über die Runden zu kommen. Bei mir ist zwar ganz viel zusammengebrochen. Ich hatte richtig Bock, mit meinem Buch auf Tour zu gehen, auf die Messen zu gehen, zu lesen, die Städte zu bereisen. Es ist zwar alles schon gebucht und geplant, aber das geht ganz vielen Kolleginnen und Kollegen so, dass das alles entweder komplett zusammengestrichen wurde oder verlegt wurde oder virtualisiert worden ist. Und das macht alles nicht so viel Spaß, wie ich das gerne hätte. Aber es sind immer noch wir und es macht Spaß genug und wir kommen klar, im Gegensatz zu vielen anderen, die sehr, sehr damit zu ringen und zu kämpfen haben.
Ja. Das glaube ich auch. Also wenn man davor schon ganz gut aufgestellt war, dann kommt man da halbwegs durch und die soziale Frage stellt sich natürlich ganz verschärft. Und so dieses Brennglasbild finde ich ganz treffend, dass Corona auch sein kann, so eine Art Lupe, wo man halt irgendwie so ein bisschen vergrößert sieht, Schieflagen in der Gesellschaft. Wenn von Gleichstellung die Rede ist, dann müssen sich da in diesem Bild sehr oft die Frauen bewegen. Da geht es darum, selbstbewusster zu werden, ihre Rechte zu erstreiten, neue Wege auch gegen Widerstand zu gehen und diese Dinge. Was wäre denn aus deiner Sicht, lieber Nils, so ein Beitrag, den die Väter und die Männer leisten könnten? Beziehungsweise was bringt denn in deiner Vorstellung Gleichstellung auch den Männern? Weil das ist ja, glaube ich, eine ganze Menge.
Ja, also zuerst würde ich mal sagen, dass Männer einen Blick dafür bekommen sollten, warum Gleichstellungsthemen auch originäre Themen von ihnen sind. Ich versuche das dann, wenn ich mit Männern spreche, wenn ich bei Konferenzen spreche oder wenn ich Seminare abhalte, die Männer mit ins Boot zu kriegen, indem ich ihnen versuche, das Angebot, was der Feminismus macht, zu unterbreiten, nämlich eine sehr klare und messerscharfe Unterscheidung zwischen Privileg und Freiheit. In meinem Fall bedeutet das zum Beispiel, wie bei vielen anderen Männern, wenn ich mich beruflich bewege, dann werde ich, egal wo ich mich aufhalte, nie darauf angesprochen, wie ich das mit meinen 4 Kindern gerade mache, wer die betreut, wie ich mir das gedacht habe, wie ich das organisiert habe, was das kostet. All diese Dinge fallen bei mir überhaupt nicht ins Gewicht, sondern ich kann völlig unbelastet und frei auftreten und meinen Job machen. Im Gegensatz dazu ist meine Lebenskomplizin die, sobald sie das Haus verlässt, diese Frage sofort um die Ohren geknallt bekommt und als schlechte Mutter gebrandmarkt wird, wenn sie nach dem Mutterschutz sofort zurück in den Job geht, was für uns schon immer klar war, weil ich wusste, sie springt im Viereck, wenn sie zu Hause bleiben muss, weil ihr das nicht liegt und mir das nicht liegen würde, mich so schnell von den Kindern zu verabschieden, weil mich das dann völlig bekloppt macht und wuschig macht. Und wir sind schon sehr lange so aufgestellt. Das ist also das Privileg, was ich habe. Gleichzeitig habe ich nicht die Freiheit, als kompetenter Vater wahrgenommen zu werden, in der Lebensrealität, die tatsächlich stattfindet, sondern die Väterbilder, die in der Presse, in der Werbung und der Gesellschaft vorherrschen, sind auf der einen Seite dieser völlig überforderte Dämmlack-Vater, der nichts auf die Reihe kriegt. Mhm. Ihr hattet in Österreich diese Actimel-Werbung, kannst du dich daran erinnern? Herbert trinkt das.
Ja,
und
ja.
Der Vater, der war nicht in der Lage, den Pizzaboten zu bezahlen. Der hat seinem Sohn 3 Jacken angezogen, obwohl draußen warm mhm. war. Lauter. Der war völlig unfähig, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen.
Fast eine lächerliche Figur.
Das ist das eine Extrem.
Ja,
und das andere Extrem ist, Väter für jeden Furz abzufeiern. Dieses, oh, es ist ja so toll, dass der am Wochenende auch mal die Kinder betreut und es ist alles so super. Und oh, er spielt mit dem Baby. Wie toll ist das denn? Das ist eine Form von, oh, das Frauen nie kriegen, die sich die ganze Zeit darum kümmern. Und meine Vaterschaft und die Vaterschaft von ganz vielen Männern findet dazwischen statt und die ist relativ normal und beschäftigt sich mit Dingen wie, wer ruft morgens die Schulen an, wenn das Kind krank ist, wer terminiert die Ärztegespräche, wer sorgt dafür, dass das Essen auf dem Tisch ist, so, wer wischt nachts um 3 die Kotze auf, weil das Kind krank ist, so ganz stinknormale Sachen und die finden nicht statt und mir wird das qua Geschlecht abgesprochen. Ich bin dazu nicht in der Lage und das nervt mich, das hat nichts mit Freiheit zu tun und das ist das, was ich versuche den Männern zu erklären. Genauso, und da kriege ich sie meistens, das habe ich in den letzten Monaten feststellen dürfen, wenn ich über Gewalt spreche. Wenn ich darüber spreche, dass eine gleichberechtigte, eine emanzipierte, von mir aus auch eine feministischere Gesellschaft doch in der Lage wäre, eine Möglichkeit zu schaffen, dass Männer über ihre Gewalterfahrung reden können, ohne dass man ihnen das Geschlecht abspricht, ohne dass man ihnen das nicht glaubt, sie der Lüge bezichtigt, sie auslacht, es für lächerlich befindet. All die Dinge finden nach wie vor statt. Und gleichzeitig, je mehr ich mit Männern darüber spreche, umso mehr stelle ich fest, dass da draußen ein Ozean von Gewalterfahrung ist und wir Männer nichts an die Hand geben, um irgendwie darüber sprechen zu können. Mhm. Stattdessen schreiben mir dann die Leser von meinem Buch Nachrichten und Mails und kommunizieren mit mir in den sozialen Netzwerken darüber, wie, was für unfassbare Übergriffe und Gewalt sie erleben mussten, weil sie sich als Kind für Verschönerung begeistert haben, für eine bestimmte Sportart, für Tanzen oder sich für bestimmte Dinge nicht begeistert haben. Und das ist schwer auszuhalten, aber das ist alles real. Und in einer gleichberechtigteren Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die Männer ernst nimmt und auch in ihrer Verantwortlichkeit dann ernst nimmt und darauf besteht, dass sie die wahrnimmt, wäre es möglich, solche Dinge zu besprechen und damit einen Umgang zu finden, der nicht von Scham, von Ausgrenzung und Verachtung geprägt ist. Und da wäre ich doch sehr dafür und ich würde das als Freiheit bezeichnen und ich bin sehr für diese freie Form von Gesellschaft.
Mein Eindruck ist auch so ein bisschen, dass dieses Ernährermodell, das ja dann immer wieder stark kommt, wenn so ein bisschen Krise im Anmarsch ist und auch jetzt, hat man ja das Gefühl, es geht auch wieder in der Werbung so dieser SUV-Vater, der irgendwie alles im Griff hat und irgendwie gut aussehend aus dem Büro kommt und aber irgendwie auch noch viel Geld verdient und gut drauf ist mit seinen Kindern und so dieses bescheuerte Bild irgendwie. Ich habe immer so das Gefühl, das würde ja auch einen wahnsinnigen Druck von den Vätern und von den Männern nehmen, so dieses, na, man muss nicht ständig irgendwie alles richtig machen und man muss nicht ständig auf der Karriereleiter weiter nach oben. Und ich meine, dieser Diskurs von wegen Work-Life-Balance, gerade diese Millennials, die jetzt in aller Munde sind, die haben das ja so ein Stück weit schon mehr verstanden, habe ich das Gefühl, dass es vielleicht so eine Lebensbilanz ein bisschen mehr gehört, als irgendwie möglichst das weit gebracht zu haben und höher, schneller weiter gekommen zu sein. Und würde das nicht viele Väter auch entspannen, hier auch ein Stück weit mehr Verantwortung innerhalb der Familie zu verteilen und sich dann aber in anderen Bereichen möglicherweise einfach auch zurückzulehnen. Das könnte man ja auch so sehen, dass das mit sich bringen würde, so eine Gleichstellung.
Total, und da setze ich auch drauf. Also ich setze darauf, dass der Kapitalismus die Leute so weiterhin ankotzen wird und die Erfordernisschrauben so festsetzt, dass die Leute die Schnauze voll davon haben und auch Männer eben sehen, wie krass das ist, wie sehr das sich auch schon in ihr Bewusstsein geschlichen hat, stolz auf eine Überforderungssituation zu sein. Stolz, so Sätze zu sagen oder sich hinter Sätze zu stellen, wie ich gebe ein 120%. Das ist ja, wenn du das zu Ende denkst, ist das ja komplett absurd. Das bedeutet, dass ich als Mann völlig übersteuere und in Zukunft nicht mehr in der Lage bin, meinen Normalkram zu leisten und mich über Jahre davon erholen muss, wenn ich überhaupt jemals in der Lage bin, nochmal das zu leisten. Oder Männer, die stolz darauf sind, wenig zu schlafen. Mhm, Männer, genau. Die stolz darauf sind, dass sie auch im Urlaub noch von der Arbeit irgendwie belästigt werden, die Mails checken, all diese ganzen Sachen, mit denen ich auch noch zu kämpfen habe, die so tief in mich eingeschrieben sind, dass es mir ganz, ganz schwerfällt, das zu entlernen, weil das sehr, sehr eng und sehr dicht und sehr tief mit meiner Identität als Mann verhaftet bin. Und selbst wenn ich mich seit 20 Jahren dagegen stelle und versuche, das aktiv zu entlernen, ist das sehr tief in mich drin, dieser Stolz zu machen, dieser Stolz, beschäftigt zu sein, die Dinge geregelt zu kriegen. Und ich würde mit Männern und mit Vätern eben gerne darüber ins Gespräch kommen, wenn wir doch schon so stolz darauf sind, die Dinge geregelt zu kriegen. Warum machen wir das dann eben auch nicht im Familienbereich auf einem ganz normalen Level? Ich persönlich möchte in meinem eigenen Leben, in meiner eigenen Familie nicht als Aushilfskraft gesehen zu werden, die auch mal aufpasst, die auch mal putzt, die auch mal in der Lage ist, die Kinder zu betreuen und zu kochen und die komplett am Rad dreht, wenn ich das mal für 4 Tage am Stück machen muss, weil sie oder von mir ist auch er dann in der Weltgeschichte unterwegs ist und den Job macht. Was ist denn das für ein Konzept von Verantwortlichkeit und auch von Befähigkeit, wenn ich mir eine so ganz winzig kleine Dosen davon geben kann, um das irgendwie zu bewältigen? Ich dachte, wir sind als Männer so stolz darauf, die Sachen geregelt zu kriegen. Ja, aber dann sollten wir es doch tun, dann sollten wir doch geregelt kriegen, wenn Kinder Trost brauchen und wenn sie Bock darauf haben, sich mit uns zu verschönern und wenn sie in der Schule geschnitten werden oder wenn sie es in der Schule sind, die Gewalt ausüben, dass wir dafür alles irgendwie Kompetenzen entwickeln und uns da firm fühlen und gut mitfühlen und die richtige Ansprache finden und uns da einbinden lassen und nicht die ganze Zeit sagen, nö, das hat mit mir nichts zu tun und das dann auch wirklich ernsthaft noch aufs Geschlecht schieben und sagt, ja, ich bin ja ein Mann, also da gibt es bestimmt andere Leute, die dafür geeignet sind oder qualifiziert und die dafür herhalten sollten. Und andere Leute meint in diesem Zusammenhang immer Frauen.
Du bist jetzt auch mehrfach auf das Thema der Gefühle gekommen. Ich habe immer so das Gefühl, unsere Idee von Männlichkeit ist sehr, sehr stark damit verknüpft, welche Gefühle wir Männern zugestehen, aber auch vor allem, welche sie sich selber zugestehen. Das ist auch so ein bisschen eine Frage, an der du dich in deinem Buch abarbeitest. Wie würdest du das sehen sozusagen? Oder um es auch vielleicht mit deinem Buch zu formulieren, wie befreien wir denn unsere Söhne aus der Geschlechterfalle? Wie kann es denn gelingen, ihnen einen entspannteren Umgang mit Gefühlen, mit ihren eigenen Gefühlen auch zu vermitteln von Anfang an und sich da selber weniger unter Druck zu setzen?
Das Erste, was passieren müsste, ist, dass wir gemeinschaftlich als Gesellschaft aufhören müssten, Dingen und Farben und in dem Punkt Gefühlen ein Geschlecht zu geben. Wir können das gerne am Beispiel der Wut mal machen, weil mich das Thema in letzter Zeit sehr beschäftigt, wie konsequent wir Wut als unweiblich markieren, weil wir alle in patriarchalen Strukturen eine Ahnung davon haben, was passieren würde, wenn Frauen wirklich mal in die Wut kommen würden, die sie über die ungerechten, entschuldige, wenn ich das sage, Scheißbedingungen, in die wir sie zwingen, kommen würden. Dann wäre hier so allerhand los. Und was passiert, wenn das kippt? Das kann man jetzt an einigen Stellen, in Polen zum Beispiel, in Mexiko, in Belarus sehen, was dann passiert. Und das ist gerade mal die Spitze des Eisberges. Da blüht uns zwar völlig zurecht, blüht uns da noch eine ganze Menge mehr. Und gleichzeitig bei Männern gibt es diesen schönen Begriff der Wutrede. Das bedeutet, wenn du auf YouTube gehst und den Begriff eingibst, dann siehst du Greta Thunberg und die Männer, ja, bei ihr ist das total krass, wie sieht die denn aus und darf die das und das ist total schlimm und bei Männern ist das, der hat da mal auf den Tisch gehauen und der hat das mal gerade gezogen und das bedeutet nichts anderes, als dass wir Emotionen ein Geschlecht geben. Alles, was rot ist, was mit Wut, mit Feuer, mit nach außen gehen zu tun hat, das ist das, was wir Männern zuschreiben und alles, was mit Verinnerlichung zu tun hat, mit Selbstfürsorge, mit Brüten, mit sich selbst zurechtkommen. Das ist dann eher so das, was wir bei Frauen belassen. Und gleichzeitig diese ganze Bandbreite an Emotionen ist ja weder männlich noch weiblich, sondern sie ist menschlich. Und wenn wir diese Gefühle von dem jeweils anderen Geschlecht abschneiden, dann tut ihnen das nicht gut. Dann tut das den Frauen nicht gut und dann tut das auch den Männern nicht gut. Bei den Frauen hat es zur Folge, dass sie Wutimpulse eher gegen sich selbst richten. Deswegen sind die Zahlen bei selbstverletzendem Verhalten viel höher als bei Männern, bei Essstörungen viel höher als bei Männern. Deswegen müssen Frauen häufiger Beißschienen tragen als Männer. Und bei Männern hat es dann eher was damit zu tun, dass sie in der Wut, die sie nach außen tragen, viel zu doll überziehen und deswegen sind die Zahlen an gewalttätigem Verhalten gegenüber den anderen dann so hoch. Und das alles ist doch nicht im Sinn der Sache und nicht normal. Und das bedeutet doch auch nicht, wenn wir eine gleichberechtigtere Gesellschaft hätten, dass all diese Gefühle dann weg sind. Das bedeutet auch nicht, dass es dann keine Gewalt mehr gibt oder dass Menschen keine gewalttätigen Impulse mehr haben. Es würde nur bedeuten, dass wir denen kein Geschlecht mehr geben und zum Beispiel für diese gewalttätigen Impulse nach außen Männer verantwortlich machen und für die nach innen die auf Frauen schieben, sondern die Menschen könnten mehr nach dem, wie sie tatsächlich sind und wie sie vom Temperament her beschaffen sind, das ausleben und in den Griff kriegen. Und ich glaube, dann wären wir eine bessere, eine gerechtere und auch eine entspanntere und humorvollere Gesellschaft. Da wäre ich sofort dabei. Das klingt gut für mich.
Me too. Wie würdest du das denn sehen? Mit dieser Vorbildgeschichte kommt da natürlich ein bisschen ins Spiel. Wir haben eingangs davon gesprochen, dass du deinen Sohn darin unterstützt hast, entspannt das auszuleben, wonach ihm gerade ist. Jetzt wird ja viel darüber gesprochen, welchen Anteil hat da die Gesellschaft, was sind die Eltern, wie verhält sich das zueinander, das eine ist Teil des anderen, selbstverständlich. Dann gibt es ein bisschen in den letzten Jahren wieder diesen wirklich heftigen Backlash da im Bereich der Werbung, wo du dich ja auch viel damit beschäftigst. Also das blau und rosa gefärbte, separierte Spielzeug mit den Waffen für die Buben und den Puppen und den Prinzessinnen für die Mädchen, das kommt immer, wird immer stärker, habe ich das Gefühl. Wie würdest du denn da dieses Verhältnis für dich sozusagen auflösen? Wo kommen da die Eltern ins Spiel, können vielleicht dagegen halten, gerade auch bei den Gefühlen, aktiv thematisieren, was in der Gesellschaft vor sich geht, ab welchem Alter mit Kindern. Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber sprechen, wie du das auch selber gelebt hast in deiner Familie.
Also ich glaube, dass man über all diese Themen, wenn die Kinder sie fragen und wissen wollen, immer eine Form von Ansprache finden kann, die altersgerecht ist und die den Kindern das erklärt. Ich kann mit meiner 4-Jährigen über die Tatsache, dass sie Fleisch isst und ich nicht, reden. Das tue ich in einer anderen Art und Weise, wie ich das mit meiner 15-Jährigen mache. Aber ich finde einen Weg, um das zu tun. Und ich bin ein großer Freund von dem, was ich gerne mit Remo Lago zusammen authentische Elternschaft nenne. Das bedeutet, dass meine Interessen nicht dahin gehen, meine Gefühle von meinen Kindern abzuschirmen oder meinen Interessensgebieten oder das, was mich beschäftigt, sondern wenn sie das wissen wollen und wenn mich das umtreibt, dass ich das kommuniziere, dass ich das zeige, dass meine Kinder wissen, wenn mich Dinge begeistern, dass sie wissen, wenn es mir schlecht geht und dass meine Kinder, wenn sie Lust haben und wenn sie sehen, dass sie darin sicher sind, mich an dem teilhaben lassen, was sie beschäftigt. Ich würde den Einfluss der Eltern dahingehend nicht überschätzen und nicht unterschätzen wollen. Ich glaube, dass es wichtig und richtig ist, dass man den Kindern die eigenen Werte vorlebt. Ich glaube aber auch, dass es bei den Kindern liegt, was sie daraus dann machen, ob sie die annehmen, ob sie sich davon abgrenzen. Aber um ganz frei zu sprechen, das ist nicht mein Job. Es ist nicht mein Job, das zu bestimmen. Es ist nicht mein Job, für sie zu entscheiden, ob sie das, was ich ihnen vorlebe, annehmen oder ablehnen. Es ist auch nicht mein Job, ihnen zu sagen, welchen Beruf sie ausüben sollen, wie sie sich zu kleiden haben, sondern mein Job ist es, ihnen zu vermitteln, was richtig und was falsch ist und ihnen zu der Freiheit zu verhelfen, zu entscheiden, was für sie das Geeignete ist und wie sie ins Leben gehen wollen. Aber es ist nicht mein Job, darüber hinaus zu bewerten, was sie tun und wie sie es machen, weil das ist ja ihr Leben, nicht meins. Es ist also, sie haben nicht die Aufgabe, einem Beruf nachzugehen, der mir gefällt oder ein Leben zu führen, das irgendwelche, weiß ich nicht, Vergünstigungen für mich abwirft oder so Nettigkeiten wie Enkel. Klar würde ich mich darüber freuen, aber das ist doch nicht der Anspruch, den ich haben darf, weil es ist ja ihr Leben und nicht meins. Und ich glaube, wir befinden uns in Bezug auf geschlechtergerechte Gesellschaft oder auch eine sich emanzipierende Gesellschaft in einem Stellungskrieg. Das bedeutet, wir hatten das vor einigen Jahrzehnten immer noch, dass wir, so wie du das beschreibst, in so Backlashs vorangegangen sind und dass es immer Wellen gab, auch in feministischen Emanzipationsbewegungen. Und durch das Internet und durch die Tatsache, dass wir uns alle ständig der eigenen Position vergewissern können und permanent dazu geschrieben wird, glaube ich, befinden wir uns in sich verschiedenen Gräben und beackern die Themen die ganze Zeit. Und da gibt es Fortschritte. Und es gibt Backlashes, aber die laufen gleichzeitig ab. Nicht mehr so wie früher, dass man das nach vorne geschoben hat und dann wurden die Fortschritte wieder eingefangen, sondern die finden gleichzeitig statt. Wir haben also eine Generation von jungen Leuten, wo es ganz viele gibt, die selbstverständlich in der Lage sind zu gendern und das auch wollen und die sich mit Gleichberechtigungsthemen viel beschäftigen. Gleichzeitig sind die in dieser jungen Gesellschaft auch Vertreter und Vertreterinnen, die es ganz toll finden, konservative, erzkonservative Positionen zu besetzen und für so ein ganz klassisches Familienbild zu plädieren, wovor dir und mir wahrscheinlich arg gruselt. Aber das hat eine Form von Gleichzeitigkeit, die gezeigt wird und die stattfindet. Und das ist unsere Aufgabe, wie sagt man auf Deutsch? We have to make the case. Wir müssen also die Fürsprache für das finden, wofür wir stehen wollen, wofür wir
unsere
uns begeistern.
Unsere eigene Position auch argumentieren letztlich, ja.
Genau, wir müssen also Leute davon überzeugen. Wir müssen den zwanglosen Zwang des besseren Arguments formulieren können und dann es aushalten, dass Leute sich dafür oder eben auch dagegen entscheiden. Und ich glaube, wenn wir uns richtig reinhängen und wenn wir uns vernetzen und wenn wir uns Mühe geben und wenn wir nicht von Anfang an mit dem Finger auf Leute zeigen und sagen, ihr seid scheiße, das ist falsch, du irrst, das ist nicht gut, sondern sagen, schau doch mal, was das mit dir macht. Lohnt sich das? Bist du echt sicher, dass das für dich das Beste ist? Guck mal, das hier wäre da vielleicht ganz nett. Das hilft dir dabei. Schau mal, Feminismus bietet dir und die Tools an. Willst du nicht zugreifen? Das wirkt. Dann sind wir auf dem Weg, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und da wäre ich sehr dafür.
Ich würde ganz gerne noch dich kurz nach deiner Haltung oder nach deiner Position zur Frage der Pädagogik befragen, lieber Nils. Und zwar, es gibt auch immer diese Diskussion, männliche Lehrer, Lehrpersonen, Kindergartenpädagogen, ganz wichtig, weil man Männer sieht sozusagen in dieser Rolle des Pflegenden, des Fürsorglichen und so weiter und so fort. Was würdest du da sagen, worauf kommt es an? Also die ehemalige verdienstvolle österreichische Frau Ministerin Johanna Donald hat diesen Satz gesagt, Geschlecht ist kein Programm, das trifft hier wahrscheinlich auch zu. Worauf kommt es denn da an aus deiner Sicht? Macht es Sinn, mehr Lehrer, zum Beispiel männliche Lehrer in die Volksschulen zu bekommen? Wie siehst du das?
Also es macht Sinn, die da zu haben, aber mich würde schon interessieren, wie dieses Programm des Bekommens aussehen soll, weil es ist kein schlechter Job, das zu machen. Es ist ganz toll, sich mit Kindern zu beschäftigen. Dieses Programm des Bekommens müsste doch da ansetzen, dass wir Jungen schon von sehr frühen Jahren an vermitteln, dass sich kümmern, pflegen, kommunizieren, in der Gruppe stattfinden, Verantwortung für Schwächere oder Schutzbedürftige zu übernehmen, dass das kein Geschlecht hat und dass das ihnen gut zu Gesicht steht. Und wenn wir an dem Punkt ansetzen, dann können wir das konsequent bis nach oben durchziehen und dann hätten sie, wenn es um die Wahl der Berufe geht, auch Bock, den Job zu übernehmen. Ich finde auch dieses, dass wir Berufe aufwerten müssen und besser bezahlen, damit die Männer mehr da reingehen, finde ich einen Schlag in das Gesicht der Frauen, die diesen Job jetzt machen und von denen wir erwarten, dass sie den aus Überzeugung und Beruf machen und von denen wir erwarten, dass sie sich mit dem offenbar bescheidenen Gehältern, von denen wir offenbar auch wissen, dass sie zumindest zu gering sind, um Männer anzuziehen, damit dann zurechtkommen sollen. Das ist also an vielen Punkten ist dieses Umwerben der Männer ein offener Schlag ins Gesicht von Frauen, auch wenn man dann sagt, naja, das ist ja auch so schwierig und in den Bildungseinrichtungen, da werden durch die ganzen Frauen, werden die Jungen verweiblicht und die kommen da nicht zurecht. Das ist alles scheiße, ja. Darauf lassen wir uns gar nicht ein, sondern die Frauen machen da einen ganz tollen Job. Es gibt auch Studien dazu, dass Regenbogenkindern in lesbischen Paarbeziehungen nichts fehlt. Selbstverständlich ist es toll, Männer dahin zu bringen und selbstverständlich ist es toll, Eigenschaften von Männern verkörpern zu lassen. Und das können Eigenschaften sein wie sich auseinandersetzen, sich messen, aber das können auch Eigenschaften sein wie Trost suchen und trösten und Lust an Verschönerung und Nähe suchen und Intimität und Vorlesen und Warmherzigkeit. Zeit. Ich habe ja gesagt, und darauf sollten wir uns verständigen, und wenn wir das zu Ende denken, ist mitgehangen, mitgefangen. All diese Dinge haben kein Geschlecht. Wir brauchen also in der Kita und in der Schule nicht Männer, um eine Form von Messen oder eine Form von Aggressivität vertreten zu können. Aber wir brauchen sie sehr wohl darin, um ganz viele, alle Gefühle und alle Kompetenzen vertreten zu können, die es in Menschen so gibt. Weil was für ein absurdes Bild vermitteln wir denn den Kindern, wenn wir menschheitlich gesehen Hälfte, Hälfte aufgeteilt sind, aber in Bildungseinrichtungen finden fast nur Frauen statt. Das muss denen doch völlig zu Recht vollkommen absurd vorkommen, und dann müssen sie doch den Eindruck haben, also mit Männern hat das irgendwie nichts zu tun. Also wenn ich irgendein Problem habe, wobei ich Hilfe brauche, wobei ich Zuwendung brauche, wobei ich Unterstützung brauche, Trost, was auch immer, dann sind Frauen dafür zuständig.
Da
und in dem
Mama.
Sinne will ich auf jeden Fall Männer dort haben, und ich will, dass die ihren Job machen, und ich will, dass sie da ganz grandios ihr Ding machen, und ich will, dass die mit allen Kindern rausgehen zum Messen, zum Bubeln, zum Kicken, zum Schlammwühlen. Und ich will, dass sie sich mit den Kindern verschönern und kochen und putzen und malen und trösten und lesen. All die Dinge, weil Männer diese Dinge auch verkörpern und dort auch verkörpern sollen und es zu wenig tun. Aber nicht, weil sie Kompetenzen haben, die angeblich Frauen nicht haben, denn das ist einfach mal glatt gelogen. Und das braucht man es auch echt nicht mehr geben.
Mhm. Danke für deine klaren Worte, das ist sehr wohltuend, Nils.
Sehr gerne.
Ich habe vielleicht noch eine Abschlussfrage. Es hat mich jetzt gerade am Vormittag, weil ich zufällig drauf gestoßen bin, also mir kommt vor, also Stichwort soziale Medien, das ist natürlich ein Riesenfass, ich möchte es gerne auf eine ganz konkrete Frage unterbrechen. Auf Instagram, da habe ich das Gefühl, da sind wahnsinnig auch sehr junge Leute, auf TikTok auch, das ist da vielleicht so ein bisschen ähnlich, und das ist so eine ganz klischeehafte und auch irgendwie so auf Idealkörper ausgerichtete Role-Model-Sache, habe ich das Gefühl. Gibt sich auch anderes, aber das ist so dort einfach sehr dominant, diese Bilderwelten, die sind da allgegenwärtig. Da ist der Druck, habe ich das Gefühl, gerade noch größer als früher. Also ich kann mich erinnern, in meiner Jugend waren diese Bildwelten allenfalls im Fernsehen verfügbar oder vielleicht in irgendwelchen Bravo-Heften, da war das aber alles irgendwie 15 Mal gefiltert und so, aber jetzt ist das irgendwie sehr unmittelbar. Wie kann man denn den Jugendlichen da so ein bisschen vielleicht raushelfen oder ihnen da so zu einer entspannten, auch eigenen Körperlichkeit verhelfen?
Ja, dass diese ganzen sozialen Netzwerke, die Medien, das ist, puh, wenn man so will, ist das die größte Propagandamaschine, die es je gegeben hat. Und wir stecken alle mit drin in diesem Live-Experiment, was das mit uns macht. Mhm. Und ich sehe das ähnlich wie meine von mir sehr geschätzte Kollegin Patricia Kamerata, die da schon lange zu arbeitet, die mit nur 30 Minuten einen Podcast dazu hat und ein Buch geschrieben hat. Es macht wenig Sinn, Kinder davon fernzuhalten. Genauso wie es überhaupt keinen Sinn macht, Kinder von Pornografie fernzuhalten, weil sie stoßen eh darauf. Und es kommt dann, der Unterschied ist nur, stoßen sie vorbereitet darauf, stoßen sie darauf in einem Zustand, in dem sie darüber schon informiert worden sind, in dem sie Wissen dazu akkumulieren konnten, in dem sie sich eine Meinung bilden konnten, eine Haltung entwickeln konnten, oder stoßen sie vollkommen ungefiltert und unvorbereitet darauf und laufen dann Gefahr, all diese Dinge für die Realität zu halten. Das heißt, nicht zu wissen, dass die Influencerin, die dort schön in diesem Lilienfeld in Frankreich steht, dass das ein Schnappschuss ist und nicht, dass da 5 Stunden lang die dahin gefahren sind und sich bei, egal wie kalt es ist, dann da stundenlang durch dieses Feld marschiert sind, um das eine Foto zu schießen. Oder auch es gibt diese sagenhaft guten Aufklärungsbilder. Es gibt eine ganz berühmte Felszunge, die in eine Schlucht reinragt in Skandinavien, und das ganz Instagram ist voll mit Bildern und mit Clips von Menschen, die auf dieser Felszunge sitzen und Gedanken verloren in die Weite blicken und mit den Beinen baumeln. Und es gibt interessante Bilder dazu. Wenn man das dann zurückzoomt, dann sieht man die unfassbar lange Schlange von Menschen, die alle anstehen, um genau dieses Foto machen zu können. Die stehen da nicht nur stundenlang, die stehen da teilweise tagelang, um dann darauf zu gehen und dann das auszublenden und damit dann mit Drohnen oder von irgendwelchen Leuten dieses eine Foto von ihnen gemacht werden können. Das ist die Realität, und darauf sollten wir die Kinder und Jugendlichen und auch uns Erwachsene vorbereiten, und wir sollten uns damit beschäftigen, und wir sollten sehen im Prinzip, wie die Wurst gemacht wird. Und wenn wir Fleisch
also
essen,
das
dann
gesamte
eben das,
Bild
die
sozusagen.
Nicht nur essen, und das erreichen wir nicht, indem wir so tun, als wäre es auch nur vorstellbar, die Kinder und Jugendlichen davon fernzuhalten, sondern indem wir ihnen das zeigen, indem wir ein Gespräch mit ihnen darüber gehen. Und vor allen Dingen, ich bin totaler Freund davon, Kinder zu fragen, worauf sie Bock haben, was sie machen wollen. Und zwar nicht ganz konkret, ich möchte den und den Beruf ergreifen, sondern welche Tätigkeiten ihnen Freude machen, welche Beschäftigungen sie fesseln und faszinieren. Und wenn das Lesen ist, ist das cool. Und wenn das Computerzocken ist, dann ist das cool, um dann rauszufinden, was sie machen wollen und ihnen dann zu ermöglichen, daraus später vielleicht in Form von Job formen zu können, aber eben nicht zu sagen, ich möchte Influencerin werden, weil das ist ja, oder Influencer werden, das ist ja nur ein Gefäß, das ist ja kein Inhalt, damit sagen sie ja noch nicht, was sie tun wollen. Also wenn sie sich für Schminken begeistern oder für Modetipps, dann ist das cool. Aber nur zu sagen, ich möchte Influencer werden oder Influencerin, heißt zu sagen, ich möchte mit was Erfolg haben. Das ist aber kein Programm. Das hat nichts mit Inhalten zu tun, nichts mit dem, was sie begeistert, nichts mit dem, was sich kreieren und erschaffen lässt, sondern es hat was mit Wirkung zu tun. Das ist der gleiche Satz wie zu sagen, ich möchte berühmt werden. Das ist auch nur eine Aussage über einen Wirkungsgrad und nichts über den Inhalt. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten es uns zu leicht gemacht haben und aufgehört haben, mit Kindern und Jugendlichen über Inhalte zu reden, mit der fadenscheinigen Ausrede, das verstehen die nicht, das können die noch nicht, das weckt schlafende Hunde. Ja? Genau. Das ist auch schon ein Hasssatz von mir. Sondern ich bin total dafür, dass wir mit Kindern über genau die Inhalte reden, die sie beschäftigen und die sie wissen wollen. Und wenn sich diese Inhalte um das Thema Sex drehen, dann machen wir das. Und wenn sich diese Inhalte über das Thema Beruf drehen und beruflicher Erfolg, dann machen wir das. Oder über Gewalt oder über Schönheit oder über Pflege oder über Kümmern oder über irgendwelchen Blödsinn. Von mir ist über Furzgeräusche. Wenn uns das nicht zu peinlich ist, dann machen wir halt das. Und da bin ich total dafür. Und dann werden wir sehen, wie unsere Kinder und Jugendlichen damit umgehen. Und dann zusammengefasst, ich bin dafür, dass wir unseren Kindern erlauben, zu Erwachsenen zu werden, mit denen wir coole Gespräche führen können, mit denen wir, die wir uns nicht angucken und denken, oh, was ist das denn für einer oder für eine, sondern sagen, hey, das ist ja ein total spannender Typ oder eine total spannende Frau, erzähl mir mehr davon, das wusste ich noch nicht, das ist eine total faszinierende Sicht auf die Welt, darüber möchte ich mehr wissen und dass wir Kindern und Jugendlichen erlauben, so zu werden und nicht so zu werden, wie wir von ihnen erwarten, um sie dann, wenn sie dann Erwachsene werden, dass sie dann eigentlich Personen sind, von denen wir denken würden, oh, die sind ja sowas von angepasst und langweilig und nervig, das brauche ich nicht. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass genau das, wohin wir sie steuern und münden lassen, und ich bin dafür, wir hören dringend auf damit.
Wunderbar, lieber Nils, vielen Dank. Ich glaube, wir machen hier einen Punkt. Das ist ein weites Feld. War sehr, sehr spannend, was du sagst. Ich bedanke mich vielmals. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Nils Pickert bei uns im Podcast. Lest sein Buch Prinzessinnenjungs, wie wir unsere Söhne aus der Geschlechterfalle befreien. Gerade Corona-bedingt vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, als es bräuchte. Belz Verlag, wenn ich es mir richtig notiert habe.
Genau.
Gut. Weitere Infos gibt es in den Shownotes und ganz liebe Grüße nach Deutschland zu dir. Dankeschön und ich freue mich auf unsere nächste Sendung. Alles Liebe und ciao.
Rolle
vorwärts.
Österreichs
Familienpodcast.